Also aus meiner persönlichen Sicht habe ich es aber noch nicht gesehen, dass die großen Investitionen in IT und in IT-Infrastruktur gehen. Und wir merken aber selbst, das ist kein finanzielles Thema oder kein Kostenthema, sondern das ist ein Führungsthema. Wir freuen uns ehrlicherweise, dass wir Zeit bekommen, mehr Zeit für Mandanten zu haben.
Willkommen beim Steuertech-Podcast, heute mit Alexander Weigert, Vorstand bei Ecovis. Freue mich total, dass du heute hier bist.
Danke, Tobias.
Du bist ja 22 Jahre, glaube ich, dabei, ne? Vom Steuerberater bis in den Vorstand. Es waren bestimmt spannende Jahre, auch transformelle Jahre. Mal gucken, ob das jetzt mit KI alles sich noch schneller transformiert. Würde mich mal total freuen zu hören, wie so deine Reise in den 22 Jahren war. Es gibt ja nicht so viele, die so lange bei einem Unternehmen bleiben. Genau, da gab es bestimmt auch mal dunkle Tage und positive Tage. Erzähl doch mal.
Ja, also erstmal Tobias, herzlichen Dank für die Einladung. In der Tat 2003 nach dem Studium habe ich bei Ecovis dann angefangen und zu den härteren Tagen, da ich in Sachen Steuern und Prüfung da eher ein Spätberufener bin, waren für mich insbesondere die Phase der Berufsexamen echt eine harte Phase und das war kein Selbstläufer und kein Selbstgänger. Da habe ich ein paar Mal gedacht, warum tut man sich das an oder warum bleibe ich dabei? Zum Glück hat man es gemacht. Die Investition in die Examen ist wirklich eine gute Sache und zahlt sich am Ende aus. Sonst gab es natürlich da viele Momente. Für mich persönlich habe ich die Devise, wenn 3 Tage der Woche cool sind und 2 Tage der Woche überhaupt nicht cool, dann ist das in Ordnung. Wenn sich das Verhältnis mal langfristig umdreht, dann wäre es irgendwie nicht so gut.
Ja, verstanden. Und wenn du jetzt über die 22 Jahre hinwegblickst, wie hat sich so deine Rolle verändert vom Steuerberater oder wie hat sich generell die Rolle verändert des Steuerberaters? Arbeiten die heutzutage noch so wie vor 22 Jahren oder werden sie noch so ongeboardet? Oder hat die Technik viel verändert oder hat sich auch die Themen oder das Erwarten der Unternehmen geändert?
Also ich würde sagen, zwei Sachen. Zum einen hat sich viele Fragestellungen sind erstaunlicherweise gleich geblieben. Insbesondere immer dieses Thema der Ruf nach mehr betriebswirtschaftlicher Beratung und der Ruf nach mehr Echtzeitzahlen. Ich glaube, das wird es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch geben oder vielleicht umso stärker geben. Was sich natürlich dann dramatisch geändert hat, ist die Digitalisierung. Bei uns im Beruf, wir müssen nur in unsere Büros dort reingucken. Wenn wir irgendwo umgezogen sind, da war ein wesentliches Element vor 10 Jahren immer noch, ich muss genügend Platz für Schränke und Ordner und alles vorhalten. Und dieses Thema ist natürlich jetzt völlig weg. Also es ist papierlos und entsprechend passiert ja auch unser Onboarding mit den Mitarbeitern quer über alle Stufen hinweg. Und ich glaube, das ist der Punkt, der sich natürlich da am wesentlichsten geändert hat.
Ja, und jetzt seid ihr super erfolgreich mit Ecovis, auch durch die Digitalisierung. Was ist denn so eine DNA, die euch da zusammenhält, die irgendwie das Arbeiten gemeinsam schön macht?
Also ich denke, was uns schon auszeichnet und warum es mir einfach Spaß macht, das ist so eine Bodenständigkeit und eine Langfristigkeit im Denken. Hört sich jetzt vielleicht altmodisch an, aber das ist für uns und ist für mich persönlich wichtig. Und auch eines, egal was wir tun, da steht schon der Mensch im Mittelpunkt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir eine festgefahrene Stellenbeschreibung XY haben, sondern wir sehen, da ist eine Persönlichkeit, Kollegin, Kollege, Mitarbeiterin, Mitarbeiter, die irgendwie super ist, dann bauen wir auch entsprechend die Stellen drumherum. Also dieses Mensch im Mittelpunkt, ich glaube, das ist was uns wirklich wichtig ist.
Okay, spannend. Und dann habe ich ja mal erfahren, wie Ecovis oder der Name entstanden ist, ne, aus Economy und Vision. Daraus quasi Ecovis der Name entstanden ist und ihr habt ja relativ frühzeitig angefangen, euch weiterzuentwickeln, was Kanzleizukäufe organisch zumindest angeht. Wart ihr quasi ein Vorreiter, was den Wachstum angeht, was man jetzt im PE-Bereich auch sieht, die das dann mit Fremdkapital machen. Genau, wie ist da euer Ansatz oder was macht das Ecovis besonders oder wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr wachsen müsst? Ich weiß nicht, wie viel ihr damals wart, als du eingestiegen bist.
Wir waren, also war 2003, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich denke, was dürften wir gewesen sein? Standorte, vielleicht 70 Standorte in ganz Deutschland. Wir sind jetzt aber nicht gewachsen, weil wir im Ranking Nummer 1, 2 oder 3 sein wollten oder weil wir die Schönsten oder die Besten sein wollten, sondern ja, ich denke, jedes gesunde Unternehmen, das gilt für den Mandanten, das gilt für uns genauso, muss ja eine Idee haben, wo sich es langfristig hinentwickelt. Und wenn du gute Arbeit machst, dann gibt es eigentlich gar keine Alternative, außer zu wachsen. Die Frage ist letztlich nur, in welchem Umfang. Und bei uns war es immer so, wir haben bewusst aufgrund der langfristigen Denke immer schon auch Finanzmittel, Geld vorgehalten für Investitionen. Und also A, Investitionen in Leute, aber dann auch Investitionen in neue Standorte, immer dann, wo es gepasst hat. Also wo, und da kommt jetzt wieder so diese menschliche Komponente rein, wenn wir ein Gegenüber haben, wo wir wissen, du kannst mit denen zusammenarbeiten und auch Probleme lösen, wenn es schwierig wird und der Vertrag die Formulierung nicht hergibt, also die Komponente. Und wenn wir Kolleginnen und Kollegen haben, die Bock haben auf Selbstständigkeit oder die Bock haben auf Übernahme von Verantwortung. Und wenn die Kombination kam, ja natürlich, dann ist es wunderbar, dann können wir entweder einen bestehenden Standort erweitern oder wir gehen dahin, wo wir noch nicht waren, in neue interessante Standorte. Und so letztlich hat sich Stück für Stück dort entwickelt. Und das haben wir kontinuierlich die letzten 20 Jahre gemacht, auch schon in der Zeit, bevor ich dazugekommen bin.
Und dann seid ihr ja, wenn ihr jetzt neue Kanzleien durch neue Kanzleien wächst, wahrscheinlich auch Experte, was so die Kulturen angeht. Wer passt zu euch? Wie integriert ihr die Unternehmen? Und sind die Steuerberater, bleiben die lange am Ball oder lassen die sich auch rauskaufen? Wie funktioniert das bei Ecovis?
Also es gibt kein Standardmodell. Erstens, es kommt wirklich auf die Situation dort an. Der klassische Fall war vor mehreren Jahren, jetzt nämlich 5 Jahre zurück. Es gibt eine Einzelkanzlei oder eine Sozietät, die Kollegen, die wollen aufhören und in Richtung Ruhestand gehen. Die Kanzlei wird übergeben, Inhaber geht raus und neuer fängt an. Das war so der Klassiker. Wir merken aber ganz stark den Trend, dass auch schon, also A, die Kanzleien, die Nachfolgelösungen haben, dass die größer werden. Also nicht nur einzeln, sondern auch Zweier-, Dreier-, Vierer-Sozietäten. Und zum anderen, dass der Prozess des Nachdenkens, wo es hingeht, schon deutlich früher beginnt. Also wir haben wirklich viele Kollegen, die glücklicherweise auch zweite Hälfte 40, erste Hälfte 50 und darüber sind, die auch dann noch längerfristig mitarbeiten wollen und sich dann auch bei uns, aber auch dann rückbeteiligen. Und das ist ganz wichtig, dass wir selbst, unser Motto ist Unternehmer beraten Unternehmer, dass die Kollegen, die auch Mandanten beraten und Kanzleien führen, auch selbst am Laden mit beteiligt sind und im Risiko und mit in der Chance stehen.
Okay, und die, wenn wir jetzt auf diese Konsolidierungswelle der PI oder auch anderen Playern angucken, die massiv zukaufen, siehst du da eher eine Bestätigung in eurem Geschäftsmodell oder ist das eine Gefahr oder eine Bedrohung für normale kleine Steuerberater? Wie siehst du da, was ist so deine Einschätzung?
Also ich denke, erstens ist es ein Fakt und es ist eine Situation, die im Markt da ist. Warum ist die Situation da? Klar, natürlich, unsere Branche ist eine interessante Branche. Jetzt betriebswirtschaftlich gesehen ist es eine stabile Branche mit neudeutsch skalierbaren Erträgen und wiederkehrenden Erträgen. Das ruft natürlich auch Interessenten und Investoren auf den Plan. Wir haben es ja in den letzten Jahren gesehen, auch bei Ärzten im heilberuflichen Bereich. Also A, das ist einerseits natürlich, zweitens die Situation ist, wie sie ist. Wir glauben auch, die Situation, die wird so bleiben. Und es hat auch gar keinen Sinn, da jetzt in einen Glaubenskrieg dort anzufangen. Wir sehen ganz bewusst als Ecovis dort den Punkt, wir sind ein partnergeführtes Unternehmen, eine partnergeführte Gruppe. Wir haben auch nicht das Bedürfnis nach externem Kapital. Und insofern sehen wir das ehrlicherweise als Chance einer eindeutigen und ganz klaren Positionierung. Wir haben bei uns auch mit allen Partnern zusammen diese Frage diskutiert und entschieden. Und für uns ist klar, wir haben als Unternehmen eine klare Strategie, Nummer eins. Und wir sehen uns auch in der Lage, in allen Standorten und auch als Gruppe die entsprechende Management-Nachfolge zu stemmen. Und dann gibt es für uns keinen Grund, dort finanzielle Hilfe von extern in Anspruch zu nehmen.
Und wie sieht das so mit der IT-Infrastruktur aus? Da wird ja massiv Geld ausgegeben. Da blühen sich die Anbieter, dass sie da die perfekte Strecke aufbauen.
Also persönlich nehme ich natürlich dieses Argument auch wahr, dass Private Equity-Investoren vor allem hier sind, um die Digitalisierung im Berufsstand voranzutreiben. Also aus meiner persönlichen Sicht habe ich es aber noch nicht gesehen, dass die großen Investitionen in IT und in IT-Infrastruktur gehen. Ich habe eher gesehen, dass das Geld verwendet wird, um Mandantenstämme und Kanzleien zu kaufen. Also letztlich geht es darum, und das sind ja auch die Investoren keine Philanthropen, sondern es geht schon darum, auch dann nachhaltige Erträge dort zu erwirtschaften. Dazu vielleicht als Zweites, wir haben bei uns intern natürlich auch die Fragestellung, vorantreiben Digitalisierung, Automatisierung, Nutzung von KI. Und wir merken aber selbst, das ist kein finanzielles Thema oder kein Kostenthema, sondern das ist ein Führungsthema. Da gab es auch eine interessante Studie von der, das müsste die Bundessteuerberaterkammer gewesen sein, die auch gefragt haben, was sind denn für euch die größten Hürden, um Digitalisierung und KI voranzutreiben? Und es waren 15 Punkte. Punkt Nummer 12 war zu hohe Kosten und zu wenig Kapital an Stelle 15. Und die obersten Punkte waren alle innere Widerstände der Mitarbeiter, Mandanten überzeugen, Change Management. Also die ganzen Fragestellungen, die eigentlich wirklich knifflig sind. Und das ist das, was wir auch erleben, die Arbeitsweise zu ändern auf breiter Fläche bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ist eigentlich wirklich hartes Brot und bedarf aber nicht in allererster Linie riesenhohe finanzielle Aufwendungen.
Okay, und wenn ihr jetzt generell über Tools nachdenkt, wie kümmert ihr euch darum, wie boardet ihr on, wie behaltet ihr den Überblick, was gerade da ist, was wollt ihr selber bauen strategisch, wo nehmt ihr Software, die bereits auf dem Markt sind, wie testet ihr das, habt ihr eine eigene Digitalisierungsabteilung?
Ja, das ist eine gute Frage und das ist auch eine permanente Abwägung. Da haben wir in den unterschiedlichen letzten Jahren auch verschiedene Zyklen gehabt, was wir gemacht haben. Aber unsere Grundüberzeugung ist, setzen auf Standardsoftware. Warum? Weil es uns wichtig ist, dass die ganz große Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach effizient und sicher dort arbeiten können. Das ist Thema Nummer eins. Jetzt ist es natürlich so, und das ist ja die Krux, die nicht ganz unbekannt ist, bei der größten Standardsoftware im deutschen Markt. Manche Dinge gehen vielleicht nicht so schnell, wie wir möchten oder vielleicht auch dann nicht so umfangreich oder so fokussiert, wie wir möchten. Und an der Stelle, da stellt sich für uns genau die Frage, was machen wir? Also bauen wir dann bestimmte Dinge selbst? Wir haben aber auch aus eigener wirklich schlechter Erfahrung und wo wir schon mal richtig Geld versenkt haben, gesagt, nie wieder Standardsoftware programmieren, sondern wenn, dann nur an den Schnittstellen. Also Schnittstelle Mandant und Kanzlei. Und Beispiele sind zum Thema Datenaustausch oder Kollaboration. Wir haben da vor ein paar Jahren unsere eigene Mandantenplattform namens EcoVis Online selbst gebaut, auch wirklich mit hervorragendem Erfolg und wird super eingesetzt. Oder auch, wenn es um, wo momentan noch Datenaustausch notwendig ist im Lohnbereich, da haben wir auch so ein Tool gebaut, so ein Konverter, wo Mandanten leicht Daten eingeben können, bei uns eingespielt werden. Also immer, wenn dann nur an diesen Schnittstellen. Und wie behalten wir den Überblick? Das ist auch dort eine wichtige Frage, denn häufig bist du natürlich in der Kanzlei im Tagesgeschäft dann gefangen. Und wir haben strukturell es so organisiert bei uns, also es gibt immer ein Team, das ist besetzt aus einigen Kolleginnen und Kollegen aus der Zentrale, die sich mit den ganzen Prozessthemen und Innovationsthemen befassen und zum anderen auch Kanzleien. Und wir haben für uns so ein Digitalisierungsradar. Also wir gucken dann bewusst über die Sphären, also welche technologischen Änderungen gibt es, welche Taxonomieänderungen gibt es, also welche fachlichen, steuerrechtlichen Änderungen gibt es. Welche Änderungen in den Services, also Steuern, Prüfung, Recht, Consulting gibt es. Die vierte Ebene ist, wo ändern sich dort Prozesse? Und das screenen wir dann einfach alles, was sich da so tut. Also entweder es gibt neue Anbieter, die für uns interessant sind, es tut sich was in der Branche, es gibt irgendeine Messe, dann versuchen wir das strukturiert abzuarbeiten und dann alles mal zumindest anzugucken, zu bewerten, was wir pilotieren und wenn irgendwas besonders gut ist, dann setzen wir es auch um. Aber das ist so unsere Idee, wie wir den Überblick behalten. Mit Sicherheit ist nicht alles Gold, was glänzt, aber so versuchen wir daran zu gehen.
Und jetzt hat ihr relativ viele Kanzleien in verschiedenen Bundesländern. Gibt es nicht manche, die sagen, ach, wir sind hier digital first und die probieren einfach mal, ohne dass ihr es mitbekommt?
Ja.
und dann spiegeln die das nochmal zurück oder ihr findet es zufällig raus?
Ja, nee. Das ist auf jeden Fall so. Das ist aber auch gut, dass jetzt nicht jede Kanzlei nur wartet, bis irgendeiner aus einer zentralen Abteilung mit irgendeiner leuchtenden Idee kommt. Fakt ist aber, dass wir alle extrem eng und strukturiert in der Kommunikation zusammen sind. Also das Führungsinstrument heißt bei uns dann Lenkungskreise. Also wir haben dann zu bestimmten Themen solche Zirkel und die sind dann zum einen mit den Praktikern besetzt und da tauschen wir uns in kurzen Abständen einfach über solche Entwicklungen aus. Und so kriegen wir schon mit, wo sich im Laden entsprechend dann was tut und können es dann priorisieren und entsprechend dann testen oder ausrollen oder halt auch nicht.
Und jetzt kommen wir mal auf die E-Rechnungspflicht. Da wird sich ja einiges ändern. Ja. Viele strukturierte Daten werden da sein. Mhm. Wie geht ihr das an, das Thema? Ihr habt ja wahrscheinlich viele Mandanten, die nach E-Rechnung fragen. Genau, wie managt ihr das? Wie guckt ihr jetzt, wie die nächsten Monate, Jahre sind, bevor es komplett eingeführt wird?
Ja. Also erstens sind wir, und da denke ich, da geht es allen nach vorne gerichteten Steuerberatern so, sind heilfroh und finden super, dass die E-Rechnung dort kommt. Weil es natürlich einen Rückenwind gibt und einen Zwang gibt zur Digitalisierung, insbesondere bei kleineren und mittleren Mandanten. Also das ist mal das Erste. Zum Zweiten ist dann uns wichtig, dass wir auch ein strukturiertes Vorgehen haben. Ist zwar ein anderes Thema, aber da war die Problemstellung ähnlich bei der Grundsteuer vor ein paar Jahren. Also wird viel geredet und gesetzliche Änderungen kommen, ohne dass man genau weiß, wie es umzusetzen ist. Was haben wir da intern gemacht? Wir haben ein Team, eine Taskforce zusammengesetzt. Das sind auch die Prozessspezialisten, dann IT-Spezialisten und dann insbesondere aus dem Bereich der Umsatzsteuer, weil da ist es relevant, sind zusammen und die sammeln sämtliche Praxisfragen, die wir aus den Kanzleien dort bekommen und von den Kanzleien und von den Mandanten bekommen und geben dann entsprechende FAQs intern und Handlungsempfehlungen dort raus. Es ist jetzt auf Seite unserer Mandanten geschaut. Viele haben sich da noch nicht oder ganz wenig damit befasst. Es ist zu erwarten, dass einiges auf dem letzten Drücker passiert, wie es natürlich immer so ist. Also letzter Drücker bedeutet, die Unternehmen mit 800.000 Euro Vorjahresumsatz, also sprich 26, müssen in 2027 auch E-Rechnung dort versenden. Und die werden, und darauf haben wir uns schon eingestellt, dann im zweiten Halbjahr, im letzten Quartal kommen und sagen, du sag mal, welches Tool kann ich da einsetzen, wie kann ich Rechnung schreiben? Und da gibt es dann auch zwei generelle Antworten. Also A, Nummer eins, dann Lösung Standardsoftware oder B, individuell auf den Fall geguckt, das ein oder andere Tool, das vielleicht für den individuellen Fall dann am besten passt. Aber gut ist, dass sie kommt. In anderen Ländern, die sind uns ja da weit voraus, sei es Italien, sei es Ungarn, sei es Frankreich. Insofern ist das ein notwendiger Schritt, dass da ein bisschen Druck in den Kessel kommt, was die Digitalisierung angeht.
Ja, verstanden. Und dann, es gibt ja dann, wenn diese E-Rechnungspflicht kommt, die Daten strukturiert da sind, jetzt gibt es ganz viele Tools, die automatisch die Verbuchungen, die FIBU machen, wo man viel von Steuerberatern hört, wofür braucht man uns eigentlich noch? Es wird alles automatisiert, die Unternehmen versuchen sich vielleicht zu den Mandanten zu schieben und wir positionieren uns ja auch immer und sagen, das wird ein Steuerberater, das ist ein CFO as a Service, immer mehr Sachen werden ausgelagert, wir können den Steuerberater empowern, als vertrauenswürdige Person noch wichtigere, höhermargigere Dienstleistungen anzubieten. Wie siehst du das? Kannst du den Steuerberatern da die Angst nehmen? Wo sollen sie sich vielleicht darauf vorbereiten, dass diese FIBU automatisiert ist und dass das Tech noch mehr Dinge abnehmen kann?
Also erstens natürlich, und ich denke, das werden ja die meisten Zuhörer sein oder Zuhörerinnen sein, das sind ja digital interessierte Kanzleien. Und die beschäftigen sich erstens mit der Zukunft. Dann, wir haben auch bei uns intern kürzlich mal analysiert, wie sieht denn der Bereich der FIBU aus? Was ist denn da vielleicht zu erwarten, was möglicherweise dort wegfällt? Auf der anderen Seite sind es ja zwei gegenläufige Faktoren. Wir merken ja auch im Personalmarkt, es werden ja auch bei uns in den nächsten Jahren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob wir wollen oder nicht, die Aktivrente wird es nicht auffangen, einfach in Ruhestand gehen. Da werden wir, ob wir wollen oder nicht, Kapazitäten verlieren. Und zum anderen wird es natürlich dann auch Effizienzgewinne geben, die es genau wie du sagst gut ist, wenn wir es schaffen, die in andere Bereiche reinzubekommen. Also Rent-a-CFO ist auch ein Schlagwort, mit dem wir uns intern dort beschäftigen. Natürlich ist da die wesentliche Voraussetzung, dass wir erstmal zeitnah Daten haben, zeitnah Daten bekommen und idealerweise auch eine Softwareumgebung haben, die das auch dort zulässt. Wir haben überhaupt keine Bange, dass wir nichts mehr zu arbeiten haben. Im Gegenteil, wir freuen uns ehrlicherweise, dass wir Zeit bekommen, ja, mehr Zeit für Mandanten zu haben, für nach vorne gerichtete Themen überhaupt, um zu beraten, was ein großes Wort ist. Und ich glaube, dass ein zusätzlicher Aspekt ist ja, jeder von unseren erfolgreichen Unternehmern als Mandanten, der ist ja erfolgreich in dem, was er tut. Und der wird mit Sicherheit keine Lust haben, dass er am Wochenende sich dann auch noch mal vor die EDV und vor IT und vor das Tool setzt, sondern er wird lieber sagen, wunderbar, ich source das weiterhin aus. Ein plakatives Bild ist dann der Dachdecker, der dann lieber die Dachlatten aufs Dach nagelt, oder ein Unternehmer, der in seinem eigenen Bereich weiter tätig ist. Also da haben wir überhaupt keine Angst. Die Digitalisierung, die wird natürlich die Arbeit hier verändern, aber die wird es eher in den hochwertigeren Bereich verändern.
Und wenn ihr eure Kanzleien anguckt, von der wenig digitalisierten bis hin zur bestdigitalisierten, wie groß ist da noch die Schere? Und habt ihr so ein Ecovis Bootcamp, wo ihr versucht, die alle auf ein einheitliches Level zu bekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Und wir haben natürlich eine ganz große Anzahl auch Kanzleien. Und da gibt es eine Verteilung, wie wahrscheinlich, vielleicht nicht ganz so, aber letztlich wie auf dem Markt. Und uns ist aber Folgendes wichtig, dass wir uns auch auf die Vorderen und auf die Innovativen konzentrieren, dass wir auch die Anforderungen dort abbilden können und dann aber intensiv im internen Projektmanagement dran sind, auch die Kanzleien dann zu fördern oder auch die Mitarbeiter zu fördern, dass wir alle auf den gleichen Stand kommen. Natürlich ist es so, in einer dezentralen Organisation wie bei uns, da geht nichts auf Knopfdruck, sondern da ist viel mit Reden und überzeugen und rumfahren, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen, dort notwendig, und wir brauchen dann eine gewisse Zeit dazu. Aber in was wir begonnen haben, das ist jetzt auch mittlerweile 10-jähriges Jubiläum, hatten wir sogenannte Prozess- und Organisationsbeauftragte einzuführen, also die POPs, und die treffen sich dort zweimal im Jahr. Das sind so die digitale Speerspitze aus unseren Kanzleien, und die sorgen letztlich dafür beim Train-the-Trainer-Konzept, dass die Dinge, die wir für gut befinden, dass sie auch Einzug in die Standorte halten. Die sind extrem gut vernetzt und die sorgen auch dafür, dass was vorangeht in den Standorten, auch wo vielleicht noch keine so digitale Affinität vorherrscht. Aber das ist eine Riesen-Challenge für uns.
Und wenn wir so mal auf den PI-Case zurückkommen, die Firmen kaufen ja normalerweise Kanzleien, um damit Geld zu machen. Ja. Was passiert denn wohl, wenn in 5 bis 7 Jahren die PI-Firmen rausgehen wollen oder das verkaufen wollen? Ist dann das quasi ein Massenabfertigungsmarkt für Mandanten, die dann eine zentrale Leistung bekommen? Oder genau, wie glaubst du, oder wenn die PI-Firmen da länger im Zeithorizont drin sitzen?
Da fragst du möglicherweise den Falschen, weil ich ja nicht auf diesem Stuhl sitze. Ich kann es mir letztlich nur erklären oder wie wir es beobachten, dort kommentieren. Also A, eins ist sicher, ein Exit wird kommen, selbstverständlich. Deswegen macht man ja das Ganze. B, letztlich ist es ja eine Wette darauf, ob die Investition, die jetzt in die Kanzleien dort gemacht wurde, ob ich die hebeln kann in den nächsten 5 bis 7 Jahren. Und wie kann ich die hebeln? Ich kann effizienter arbeiten, ich kann Dienstleistungen drumherum packen oder ich kann die Preise erhöhen. Also irgendwas wird passieren. Und ich glaube, am Ende werden diese Entscheidung, was dann von diesen 3 Maßnahmen umsetzbar ist, das werden die Steuerberaterinnen und Steuerberater in diesen Kanzleien, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Kanzleien oder eben die Mandanten treffen, ob es funktioniert oder nicht. Wird mit Sicherheit da interessant und spannend drauf zu schauen in den nächsten Jahren. Wahrscheinlich in den nächsten Monaten vielleicht, wenn die ersten schon kommen, die ersten Exits, oder dann zumindest eben in den nächsten Jahren.
Und wie ist so dein Ausblick denn generell für 2030 zum Beispiel? Wie wird sich so der Steuerberatungsmarkt weiterentwickeln? Was sind noch Tools, die vielleicht noch fehlen, die noch gebaut werden müssen, die euch mehr helfen können?
Ja, also wir befassen uns mit diesem Thema auch selbst im Moment intensiv. Ich denke, das sind ein paar Schwerpunktthemen, die mit Sicherheit auf uns zukommen werden. Also das Thema Nummer 1, aber das ist ja leider kein Geheimnis, oder das ist ja eigentlich 5 € fürs Phrasenschwein. Digitalisierung und aber dann vor allem Automatisierung umsetzen unter Nutzung von KI, das wird der riesengroße Schwerpunkt sein. Ich denke, da haben wir für uns ehrlicherweise den Stein des Weisen noch nicht gefunden. Wir gucken uns alle Themen an, also KI-Nutzung in der Produktivsoftware, intensive Nutzung von KI auf Datenbankbasis, also im steuerlichen, im rechtlichen Bereich oder auch im WP, im Analysebereich, oder dann auch C, die generische Nutzung, E-Mail schreiben und Zusammenfassung machen, was es da so gibt. Das wird mit Sicherheit ein ein Riesenthema sein, wo wir auch mit Arbeitsprogrammen dahinter sind, dass wir die einzelnen Themenbereiche nicht nur erdenken, sondern dass die auch in der Kanzlei Einzug finden. Was dann wesentlicher Punkt sein wird an Beratungsleistung in dem Zusammenhang, das hast du gesagt, dieses Stichwort Rent-a-CFO, wie kann ich als Steuerberater dann, wenn ich zeitnahe Daten habe, noch viel enger mit den Mandanten zusammenarbeiten und da einfach noch einen Mehrwert bringen. Nicht rückwärtsgewandt irgendwann die Buchhaltung analysieren, sondern einfach wirklich zeitnah Sparringspartner sein. Wichtig ist, dass wir uns als Berater auch dann die Zeit nehmen und schon in den Kalender reinbuchen. Also erstens. Zweitens, was ein großes Thema sein wird, ist allgemein dann dieses große Thema Zunahme der Beratung. Und wann kannst du gut beraten? Gut kannst du beraten, wenn du fachlich zum einen gut bist oder zum anderen, wenn du in einer bestimmten Branche dort zu Hause bist. Also dieses Thema Fokussierung und Spezialisierung wird mit Sicherheit wichtig werden. Und was wir da wahrnehmen, die reine räumliche Nähe, die wird an Bedeutung abnehmen zur Fach- oder zur Branchenkompetenz. Eins sind wir aber felsenfest überzeugt, ist nach wie vor essentiell, und das ist dieser enge persönliche Kontakt. Also dieses bewusst, du hast eine Person, die Verantwortung übernimmt, die du irgendwie fragen kannst, die eine Meinung hat, da sind wir nach wie vor felsenfest überzeugt, dass das ein wesentliches Element der Tätigkeit sein wird. Und dann als dritte große Komponente alles rund um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wir haben das überschrieben mit mehr besser mit dir, dass wir einfach noch mehr dafür sorgen, wirklich ein attraktiver Arbeitgeber zu sein mit Ausbildung, mit Bindung, mit Weiterentwicklung und in allen Lebensphasen da zur Verfügung stehen. Und das sollte keine Drohung sein, wenn man dieses Angebot dort macht. Und eine vierte Komponente ist auch, dass die grenzüberschreitenden Themen mit Sicherheit zunehmen werden. Digitalisierung, also Internationalisierung, wird nicht abnehmen, sondern die wird weiter zunehmen. Und an der Stelle dann verlässliche Ansprechpartner und verlässliche Fachexpertise auch über die Grenzen zu haben, das meinen wir, auf das ist es wert, sich auch einzustellen. Also so vielleicht mal ein Blumenstrauß von uns als Einschätzungen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber so in diese Richtung halten wir die Augen offen.
Ja, spannend. Und dann hast du gerade noch über Schulung von Mitarbeitern gesprochen. Macht ihr auch viele interne Schulungen oder kauft ihr die extern ein? Habt ihr Coaches, die mal reinkommen? Oder gibt es bestimmte, ich weiß, die Steuerverbände haben ja teilweise bestimmte Zertifizierungen oder so. Macht ihr dann einen bunten Mix oder worauf setzt ihr hauptsächlich?
Also es ist grundsätzlich ein bunter Mix und wir sind dort offen für alles. Wo wir aber diese Maßnahmen bei uns intern bündeln, das ist in der Ecovis Akademie. Die haben letztlich den Überblick, was sich an Themen rundherum dort ergibt und filtern auch aus, was für uns letztlich am besten passt. Also ganz beliebt sind die Trainings, und das sind entweder mal kurzfristig Webinare zu bestimmten aktuellen fachlichen Themen oder es sind Präsenzseminare durch unsere Steuerfachabteilung, also die Kollegen aus dem steuerlichen Backoffice, letztlich die Berater der Berater, die ich frage, wenn es ein kompliziertes Thema gibt, wie eine Umwandlung, Umstrukturierung, internationale Steuerrecht, Umsatzsteuer, Zölle, so Themen, die ich in der Kanzlei nicht jeden Tag habe. Und diese Trainings sind natürlich super. Du kannst im vertrauten Kreis dann offen deine Fragen stellen. Da können wir schnell reagieren. Wir kennen unsere Mandanten und die Fallkonstellationen. Und es kommt halt ein bisschen auch der Spirit dann dort rüber. Aber ansonsten, wenn es um bestimmte Fachberater-Weiterbildungen geht oder natürlich Tool-Trainings, da kaufen wir die auch von außen zu.
Ja, und jetzt nur mal an deine Karriere gedacht, vom Berater zum Vorstand. Hast du noch irgendeinen Karrieretipp, den du einem jungen Steuerberater mitgeben kannst? Irgendwas, was dich weitergebracht hat, irgendwas Unkonventionelles, oder war es wirklich einfach da sein und hart arbeiten?
Also so zur Einordnung, wir sind jetzt bei Ecovis nicht wirklich hierarchisch. Also deswegen haben wir eher eine Aufgabenteilung und das ist jetzt bei uns nicht so ein Riesending. Ich denke, was aber vom Grundsatz wichtig ist, von nichts kommt halt nichts. Das war in der Vergangenheit so, das wird auch in Zukunft so sein. Und dass gewisse Ausdauer und sich quälen, wenn man bestimmte Dinge erreichen will, wenn man sie erreichen will, schon dort dazugehören. Und dann natürlich auch ein bisschen Glück gehört sich auch dazu. Und zum Lachen sollte man am Ende auch nicht im Keller und alles irgendwie zu verkrampft sehen. Aber ansonsten, ich denke, wichtig ist jeder oder jede sich mal Gedanken macht, was will ich denn eigentlich und was ist denn mein persönliches Ziel, und dann kommt am Ende schon das raus, was zu einem passt.
Ja. Cool, vielen Dank. Jetzt haben wir noch die Lightning Round. Das sind so die 5 Fragen, die wir jedem Teilnehmer stellen. Würde mich sehr interessieren, was du zu Frage 1 sagst. Das deutsche Steuerrecht ist ja kompliziert. Gäbe es irgendwas, wenn du einen Finger schnipsen könntest, was du gerne ändern würdest?
Wahrscheinlich viele Dinge. In vielen einzelnen Themen stecke ich nicht so drinnen. Aber was ich persönlich wirklich wichtig fände, die Überschrift, es sollte sich Leistung einfach lohnen. Und mir ist das die letzten Tage über den Weg gelaufen, wenn man jetzt dort sieht, in Deutschland der Spitzensteuersatz wird aufgerufen mit den 42% bei knapp 70.000 Euro. Und es betrifft eine Unmenge von Unternehmern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und der Median im Einkommen in Deutschland liegt bei um die 55.000 Euro. Also irgendwas passt da nicht zusammen. Also ich denke schon, die Grundübersetzung Leistung sollte sich lohnen, müsste mehr im Mittelpunkt stehen. Und eine zweite Sache eben jetzt dort relativ aktuell, mit mehr Mut bei Entscheidungen. Weniger Flickwerk und mehr Mut, wenn man sich jetzt anguckt. Natürlich ist gut, es ist eine Entscheidung getroffen worden mit der Entlastungsprämie, mit den 1.000 Euro, dass da kurzfristig was gemacht wird. Aber alleine, wenn ich mir überlege, wie wir intern diese Fragestellung jetzt schon diskutiert haben, wie wir umgehen und wann und was da für Zeiten und Administration drauf geht und wie ich die denn in Produktivität und in Mandantenberatung und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte stecken können, das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Also das sind so die zwei Sachen, die mir da spontan einfallen.
Ja. Und zweite Frage, ein Buch, Podcast, Newsletter, irgendwas, was du gerade konsumierst, was du gut empfehlen kannst, muss nicht im Steuerbereich sein.
Ich habe da kürzlich meinen Sohn gefragt mit 11 und gesagt, was hast denn du für eine coole App? Und dann sagt er, wie aus der Pistole geschossen, ChatGPT. Dachte mir, aha, daher weht der Wind. Aber jetzt sich auch in dem Zusammenhang, was ein Tool, das ich praktisch finde, nicht beruflich, sondern jetzt privat, weil man natürlich immer mal zu kämpfen hat mit Bildschirmzeit und Zugriff und Sicherheit. Q Studio, das eigentlich ganz gut und praktisch zulässt, so die Endgeräte der jüngeren Generation mal ein bisschen zu managen. Und das hat uns ehrlicherweise schon gut geholfen.
Wie heißt das? Q-Studio?
Q-Studio.
Wir haben noch Kids Studio. Lock für unsere Kinder.
Ah, da kann okay, man aber du kennst das Thema.
Ja, Gott. Ich hätte nie gedacht, das ist so schlimm, ich habe es total unterschätzt.
Genau.
Ich bin ja selber damit aufgewachsen, mit Super Nintendo und was auch immer.
Ja.
Aber kann mich nicht erinnern, dass ich in der Art und Weise versucht habe, an diese Geräte zu kommen.
Aber die tun sich einfach dann irgendwie schwer, den Absprung zu schaffen. Und wenn man das dann bespricht und einführt, also das hat gut was gebracht bei uns.
Dann Lebensmotto, irgendwas, was dich Zitat, was dich begleitet hat, was du gut findest?
Vor vielen, vielen Jahren habe ich das mal gelesen in einem chinesischen Weisheitenbuch. Glück ist, wenn man sich das wünscht, was man schon hat. Das bringt so eine gewisse Grundzufriedenheit, weil irgendwie auf 180 und auf Antrieb sind wir ja wahrscheinlich alle, du oder die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn man dann am Ende aber auch mal drüber nachdenkt, komm, eigentlich geht es uns doch ziemlich gut und materiell ist nicht nur immer alles, das hat mir da, also über den Spruch denke ich ab und zu gerne nach.
Das Doofe ist ja vor allem, dass man Produkte, Autos, irgendwas will und man braucht sie einmal, um zu verstehen, dass man sie nicht braucht, ne? Ich glaube, das gibt es ja beim Boot, dieses Zitat, das Schönste beim Boot sind zwei Sachen. A, wenn du es kaufst und dann, wenn du es wieder verkaufst.
Ich habe da noch einen anderen von einem gut uns bekannten, auch aus der Branche tätigen Herrn, der hat gesagt, ein Produkt ist nie so beliebt wie im Zeitpunkt seiner Abkündigung. Und finde ich, das trifft es wie die Faust aufs Auge.
Perfekt. Deine Abschlussfrage, du hast ja auch Kinder, was ist so dein Lieblingsrückzugsurlaubsort, wo fahrt ihr gerne hin?
Was wir gerne machen, Kombination von Berge und Seen, da haben wir es in München eher gut, also das machen wir dort gerne. Und für die Pfingstferien haben wir jetzt geplant eine Transalp mit der Family, also mit den Rädern über die Berge. Das wird bestimmt challenging, gerade mit der Kleinsten, aber ich freue mich echt auf den Moment, wenn wir da am Reschenpass oben stehen, wo wir sonst schon zigmal mit dem Auto drüber gefahren ist und man sagt, cool, haben wir hoffentlich geschafft.
Ja. Wie alt ist denn die Kleinste?
Die ist 8.
8?
Ja.
Willst du vielleicht ein Seil mitnehmen für ein paar Meter zum Ziehen?
Wir haben ihr ein E-Bike gekauft,
okay.
Um die Nerven aller anderen drumherum etwas zu beruhigen. Ja. Wie alt sind deine Kinder dann?
Die sind 6, 9, 11, 11. Vier Jungs. Nicht so begeisterte Fahrradfahrer, wir versuchen sie dann noch hinzukriegen, aber okay. über den Pass wird wahrscheinlich noch schwierig.
Alter Schwede, zu spät.
Ja, viel zu spät.
Ich werde berichten.
Cool, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und bis zur nächsten Episode von Steuertech.
Tobias, vielen herzlichen Dank.